Hallo, grüße, Herr Obermeier. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Es geht um die Stiftung Gregor Louis Soda, gestiftet 1995 vom Bernd Louis Soda, also auch ein Mitglied von uns vom Bund Naturschutz und seiner Stiefmutter Martha und dessen Frau Bettina selbstverständlich. Jetzt sind Sie seit 2000 schon dabei. Wie gefällt es Ihnen dort?
Ja, das ist schon eine Mischung eben einerseits aus Traumjob für jemand, der wie ich früher ja schon seit Jugend an eigentlich ehrenamtlich im Naturschutz tätig war und auch in den Naturschutzvereinen und dann Geografie studiert hat, Landschaftsökologie studiert hat und dann eben da nach einer auch vollzeitberuflichen Herausforderung gesucht hat, war das schon eine Traumstelle, da auch so eine Geschäftsstelle und auch die Projekte so einer Stiftung von null auf quasi aufbauen zu können.
Ja, das hört sich gut an. Sie sind ja fast schon 15 Jahre jetzt dabei. Genau.
Genau.
Was macht die Gregor Umweltstiftung ganz genau?
Ja, da muss man mal ein bisschen ausholen und es kommt auch auf die Eingangsmoderation dann zurück. Denn Stiftungen, kann man sagen, haben eigentlich zwei völlig getrennte oder können zwei völlig getrennte Aufgabenbereiche haben. Das eine ist das, womit man wohl eine Stiftung erstmal auf die Schnelle identifiziert. Das ist der fördernde Bereich. Das heißt also, die Stiftung erwirtschaftet Geld aus der Vermögensanlage. Und stellt diese Fördermittel dann anderen gemeinnützigen Institutionen, wie auch dem Bund Naturschutz hier in München zum Beispiel, zur Verfügung, teilweise mit entsprechenden Auflagen für einzelne Projekte, teilweise letztendlich aber auch pauschal als Sockelförderung, damit zum Beispiel der Bund Naturschutz seine Geschäftsführer oder seine Geschäftsstelle betreiben kann. Dann der zweite Bereich, den man davon eher trennen sollte, um das nicht zu vermischen gedanklich, ist der Bereich, wo die Stiftungen selber operativ in Projekten tätig werden. Operativ also wie ein gemeinnütziger Verein, wie der Bund Naturschutz, wie Greenpeace, wie WWF. Und dort also selber aktiv, operativ Projekte umsetzt. Wir als Gregor Louis Soda Umweltstiftung machen im Prinzip beides, haben die ersten Jahre, als das Stiftungsvermögen auch noch geringer war, uns ganz stark wirklich hier auf die Förderung der bestehenden Organisationen, der bestehenden Institutionen auch konzentriert. Und mit stark steigenden Budgets dann haben wir auch gesagt, wir bauen in bestimmten Sonderfällen, wo wir der Meinung sind, da müssen wir was selber machen oder wir können es auch einfach besonders gut, haben wir eben auch eigene Projekte wie unsere Wissenschaftsförderpreise zum Beispiel selber aufgebaut. Insofern gibt es da jetzt bei uns also sozusagen zwei getrennte Arbeitsschienen. Das eine die Förderung der bestehenden Organisationen, der bestehenden Projekte, die finanzielle Förderung. Mhm. Und die zweite Schiene ist der Aufbau eigener Umweltschutzprojekte. Mhm.
Das ist super. Und man kann auch als Nachwuchswissenschaftler bei Ihnen einen Förderpreis vergeben bekommen und sich auch anmelden.
Genau.
Bis zum 1.9.2016 habe ich gelesen.
Für die dieser Stichtag 1.9. gilt für die regulären Förderprojekte, für die Wissenschaftsförderpreise gilt der nicht. Da kann man sich fortlaufend, das ganze Jahr über fortlaufend entsprechend bewerben. Entweder selber bewerben oder sich auch vereinzelt passiert es auch vorschlagen lassen von dem Doktorvater oder von dem Masterarbeitsbetreuer. Beide Varianten werden von uns akzeptiert, das nehmen wir nicht so genau.
Und wie werden die Förderpreise dann vergeben? Also die Nachwuchswissenschaftler melden sich bei Ihnen auch an. Und wie wird es dann, was für eine Jury sitzt dann da?
Die Nachwuchswissenschaftler bewerben sich tatsächlich regelrecht mit einer Bewerbung, also bestehend aus ihrer Abschlussarbeit, Lebenslauf und einigen kurzen weiteren Informationen. Und über die Vergabe des jeweiligen Preises entscheidet bei uns eine Jury, die im Wesentlichen besteht aus Dr. Manuel Schneider, der ja hier in der Münchner Szene auch bekannt ist, über den Ökom e.V. und über andere Organisationen, der für uns als Freiberufler schon seit vielen Jahren, eigentlich seit Anfang an, dort die Begutachtung der eingereichten Arbeiten übernimmt. Und dann den Bernd Louis Soda als Stiftungsratsvorsitzender und mir und im Einzelfall auch noch weiteren Jurymitgliedern.
Ja, sehr interessante Arbeit. Sie haben ja ganz viele Projekte in der Gregor Louis Soda Umweltstiftung. Welches ist denn für Sie jetzt momentan das Spannendste?
Also das Spannendste, denke ich, für uns jetzt oder auch für mich ganz persönlich war auf alle Fälle jetzt nochmal unsere Kampagne gegen die Kanalisierung der Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen. Das ist ja eines der ältesten Themen der bayerischen und deutschen Naturschutzbewegung, die letztendlich der Widerstand dort gegen diese Donaukanalisierung geht ja zurück bis zur Zeiten Diskussion um Rhein-Main-Donau-Kanal, letztendlich auch bis zu den Pionieren so des deutschen Umwelt- und Naturschutzes, Konrad Lorenz, Bernhard Cimek, Ingolstädter Gruppe Ökologie, Hubert Weinzierl. Und ich selber bin da auch schon seit vielen Jahren dran an diesem Thema in ganz verschiedenen Funktionen, aber wir als Stiftung haben jetzt gesagt, ganz zum Schluss, als die politische Kabinettsentscheidung im Bayerischen Landtag, im Bayerischen Ministerrat anstand, nach jahrzehntelangen öffentlichen Debatten und Gutachterstreit und Auseinandersetzungen auf allen Ebenen, haben wir gesagt, wir unterstützen eigentlich die vielen Akteure vom Bund Naturschutz über die Kirchen bis zu der Bevölkerung vor Ort, ganz zum Schluss mit einer Öffentlichkeitskampagne. Und das ist mal eines der ganz großen, ich glaube, man kann auch wirklich sagen, historischen Siege der deutschen und bayerischen Naturschutzbewegung, dass wir es geschafft haben, diese 70 Kilometer bayerischer Donau zwischen Straubing und Vilshofen vor der Kanalisierung tatsächlich per Kabinettsbeschluss zu schützen. Und das ist also auch für mich persönlich sicherlich eines der ganz, ganz großen Themen in meiner eigenen Naturschutzgeschichte.
Das war auch ein eigenes Projekt von Ihnen, oder?
Diese Öffentlichkeitskampagne, mit der wir dann die Bewegung noch unterstützt haben, ist auch ein eigenes Projekt, das wir in dieser Form auch regelrecht Neuland betreten haben, in zweierlei Hinsicht. Einmal, was so die Professionalität der Medien angeht. Also wir haben ein eigenes professionelles Filmteam mit Filmhubschraubern, Naturfilmteam da losgeschickt nach unseren Drehbüchern, die dafür so diesen Kampagnenfilm die Donauauen beflogen haben und die tollsten Aufnahmen da zusammengestellt. Und zum Zweiten aber auch, weil wir erstmals das gemacht haben, was zum Beispiel in der nordamerikanischen Umwelt-Naturschutzbewegung schon immer üblich war, was hier noch ein bisschen ausbaufähig ist, nämlich Spitzenpolitiker, die letztendlich dann diese Entscheidungen treffen, auch tatsächlich mit der persönlichen Verantwortung zu konfrontieren. Auch das haben wir in diesem Kurzclip erstmals in Deutschland gemacht. Das heißt, also im Abspann haben wir ganz unmittelbar also den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer eingeblendet mit Auszügen aus seiner Regierungserklärung vom Bayerischen Landtag zum Thema Naturschutz und Bewahrung der Schöpfung und haben seine Planungen zur Donau da gegenübergestellt, die bisherigen alten Kanalisierungsplanungen. Und auch das hat, wie wir also auch aus verschiedenen Insiderquellen wissen, also durchaus auch sehr große Wirkung auch noch zusätzlich da gezeigt.
Das hört sich gut an. Kann man nur gratulieren zu so einem gelungenen Projekt. Und wenn natürlich da die Regierung auch mithilft, dann ist es immer noch mal eine Rückgratstärkung, denke ich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wir natürlich sind ja leider nicht unbedingt allzu viele Siege gewöhnt. Und es haben ja wirklich auch viele, muss man ja ehrlicherweise zugeben, vielleicht auch ein bisschen aufgrund der vielen Niederlagen auch manchmal da schon glauben nicht mehr dran, dass man auch bei so einer sozusagen fundamentalen Grundsatzentscheidung auch gewinnen kann. Aber letztendlich, wenn man es jetzt mal von der bayerischen Perspektive ein bisschen weggeht, wir sind ja auch international tätig, darf man auch sagen, dass die Naturschutzbewegung letztendlich einfach auch unglaublich viele ganz tolle Erfolge auch bei ganz großen, schwergewichtigen Themen letztendlich errungen hat, die aber oft natürlich im Tagesgeschäft, in den Tagesmedien oft dann nicht so rüberkommen, sondern logischerweise da oft eher dann die Negativthemen, die Katastrophenmeldungen, auch Oberhand haben. Ich denke, das liegt einfach an der Struktur auch der Mediendemokratien. Aber wenn man es mal von der Sache her sieht, gibt es schon unglaublich viele, unglaubliche Erfolge der Naturschutzbewegung. Und wenn man zum Beispiel mal zurückgeht, was Cimek in seinem Film Serengeti darf nicht sterben als Prognose für beispielsweise die afrikanischen Naturgebiete damals abgegeben hat, dann ist zum Glück kaum eine davon heute, oder viele davon sind zum Glück nicht eingetroffen. Mhm. Also Herr Cimic war zeitweise zum Beispiel der Meinung, es würde um die Jahrtausendwende in Afrika kein einziges Großtier der Big Five Arten, also Löwe, Nashorn, Elefant und so weiter, mehr in freier Wildbahn geben, sondern nur noch in Zoos oder in solchen Art Safari-Parks. Also wenn man sich solche Sachen mal anschaut, sieht man schon, dass die Naturschutzbewegung weltweit gesehen, trotz aller Niederlagen und aller Probleme, aber auch sehr viele, sehr große Erfolge errungen hat.
Mhm. Muss man auch so weitermachen.
Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Und weiter geht es mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit unserem Studiogast Klaus Obermeier, geschäftsführender Vorstand der Gregor-Louis-Soder-Stiftung und Kollegin Tanja Balk.
Lieber Herr Obermeier, es war ein Projekt auf Ihrer Seite, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, das mich besonders interessiert hat, und zwar Naturschutzkriminalität stoppen im Nationalpark Bayerischer Wald. Da scheint es darum zu gehen, dass wirklich Menschen Luchse erschießen, Uhus vergiften. Wie kann das sein? Was ist da los?
Ja, das ist in der Tat ein sehr betrübliches und schlimmes Thema. Letztendlich geht es um den gesamten Bayerischen Wald, also nicht nur um den Nationalpark, oder letztendlich in letzter Konsequenz gibt es auch einzelne Fälle nicht nur im Bayerischen Wald, sondern in ganz Bayern oder natürlich auch in ganz Deutschland. In der Tat ist es so, dass die Naturschutzverbände sich ja sehr lange auf Wilderei immer als Thema sehr stark konzentriert haben und auch mit vielen Spendengeldern dort gearbeitet haben, aber mit eben zum Thema Wilderei in Afrika und Asien. Mhm. Und währenddessen hat sich sozusagen still heimlich auch bei uns eine kriminelle Szene entwickelt. Wir vermeiden mittlerweile den Begriff Wilderer fast etwas, weil Wilderer eben für die Bevölkerung oder für die, die sich damit nicht näher beschäftigen, denken, dass da jemand zum Beispiel ein Reh oder ähnliches wildert, um es selber zu essen aus Hunger oder um es zu verkaufen. Mhm. Darum geht es also hier nicht, sondern es geht also eher um Kriminelle, die bestimmte Tierarten, die ihnen nicht passen, vergiften oder umbringen, nicht um sie zu verkaufen oder zu essen, sondern schlichtweg, weil sie also einen Hass auf diese Tierarten haben oder sie ihnen im Weg sind. Und das betrifft also insbesondere die Fälle Luchs, wo also dort also Luchse illegal geschossen werden, wohl um also Konkurrenz mit der Rehjagd zu verringern. Mhm. Daneben gibt es aber auch Fälle, wo zum Beispiel Greifvögel, Bussarde, Rotmilane vergiftet werden aus allen möglichen Gründen. Fischotter in illegalen Fallen ertränkt im Umfeld von Teichanlagen. Also ein sehr weites und sehr unerfreuliches und deprimierendes Spektrum an Straftaten. Denn das sind sie, also Straftaten, die ja nach deutschem Recht eine schwere Straftat darstellen, mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können. Aber in der Vergangenheit ist eben hier in Bayern zum Beispiel kaum eine ernsthafte Strafverfolgung gab, da es einfach auch keine dafür fachausgebildeten Dienststellen und Strukturen gab. Da tut sich gerade auch dann dank unserer Kampagne zumindest ein bisschen was.
Ja, da müssen natürlich ganz viele Menschen, die spazieren gehen und sowas sehen oder auch beobachten, das auch melden. Also nicht nur das tote Tier, sondern vielleicht auch schon, wenn sie merken, da ist jemand mit dem Gewehr unterwegs und das ist vielleicht nicht der Jäger in dem Waldgebiet, der seine Rehe und Wildschweine schießt, sondern vielleicht einfach jemand, der Lust hat, rumzuballern, kann das sein? Also es hört sich ein bisschen so an, als wären das Leute, die wirklich wollen, dass die Tiere ausgerottet werden, weil sie ihnen vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise im Weg stehen. Weil man hat vielleicht eine Fischzucht und keine Ahnung.
Ganz genau. Also die Fälle, von denen wir jetzt, die wir dokumentieren konnten oder die dokumentiert wurden, wurden also mit Jagdmunition erschossen. Das heißt also, da kann man nicht davon ausgehen, dass es irgendwelche anderen Zufallstäter sind. Oder mit mit schweren Kontaktgiften vergiftet. Das heißt, man kann dann schon ungefähr dort feststellen, wo und wann das passiert ist. Aber wir haben eben in Bayern, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, Nachbarländern auch, Österreich oder Spanien, Italien, wir haben eben keine, in Anführungszeichen, Naturschutzpolizei. Die kann auch anders heißen. In Italien heißt sie Forstpolizei. In Österreich ist es eine Sonderdienststelle des Bundeskriminalamts. In Spanien eine flächendeckende Struktur der Guardia de Civil. Aber letztendlich haben alle den Aufgabenbereich Verfolgung von Natur- und Umweltkriminalität, haben dazu auch sehr kompetente, engagierte Beamte auch in der Fläche und die entsprechenden Ermittlungsmethoden. All das gibt's bei uns bisher kaum oder nur in allerkleinsten Ansätzen. Und dementsprechend können sich solche Täter auch leider, muss man sagen, sehr bisher sicher fühlen und agieren weiter ohne Angst vor allzu großer Verfolgung. Und dank auch der Kampagne der Umweltverbände, Bund Naturschutz, LBV, aber auch von uns jetzt, tut sich da zumindest etwas in die richtige Richtung. Wir sind noch lange nicht zufrieden, aber wir sehen immerhin gewisse Fortschritte, dass jetzt eben das Polizeipräsidium Niederbayern erstmals eine eigene Struktur hier geschaffen hat, um gegen diese Fälle wenigstens ansatzweise vorgehen zu können.
Ist das ein kleiner Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, Augen und Ohren offen zu halten und da mitzuarbeiten. Ja, das ist aber auch so, dass viele Menschen einfach sagen, oh Gott, der Bär oder der Wolf kommt wieder so nah in die Stadt und haben Angst vor den Tieren, obwohl die ja normalerweise so scheu sind, dass die sofort wieder sich umdrehen und abhauen. Man muss doch gar nicht so Angst haben auch, oder? Also jetzt mal weg vom Luchs, mal weg vom Töten, sondern einfach nur schon allein vor der Angst.
Also das ist natürlich eher eine psychologische Fragestellung. Mhm. Also man müsste da wahrscheinlich besser einen Psychologen interviewen, denn wir haben ja in Europa oder hier also auch in Deutschland und in Nachbarländern mittlerweile wieder viele tausend Wölfe in Mitteleuropa. Und letztendlich kam es in den letzten Jahrzehnten praktisch zu keinem einzigen ernsthaften Zwischenfall. Bei, allerdings, das betone ich auch immer wieder, bei natürlicherweise scheu lebenden Wölfen. Was heißt das? Natürlicherweise scheu lebende Wolf heißt, dass der Wolf nicht durch Futter, wie ein Hund, durch Futter an den Menschen konditioniert wurde. Das heißt also, es ist extrem schwierig, wenn zum Beispiel Wölfe gefüttert werden oder Jäger oder andere Wildfütterungen veranstalten, um Füchse oder Ähnliches anzulocken und Wölfe dann dort im Winter Nahrung abgreifen, dadurch dann die Scheu vor den Menschen verlieren. Unter solchen Bedingungen kann es vereinzelt zu Bissen oder zu Angriffen entsprechend eben dem Hunderisiko, auch vom Hund gebissen zu werden, kommen. Mhm. Und letztendlich ist beim natürlicherweise scheu lebenden Wolf, also da keine Gefahr gegeben. Bei einem Wolf ohne Scheu geht es halt in Richtung Bissrisiko durch einen Schäferhund oder Ähnliches.
Ist die das Beste, ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber ich bilde mir immer ein, sollte ich mal irgendwann in den Wäldern von Rumänien oder Deutschland einem Bär begegnen, dann wäre die beste Option, sich ganz still zu halten, am besten hinlegen und stillhalten. Ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich das auch aus Jurassic Park, aber stimmt es?
Also auf alle Fälle, ob man sich unbedingt hinlegen sollte, nicht unbedingt, vielleicht dann, wenn wirklich der Bär einen Scheinangriff startet, also was ja unwahrscheinlich ist, aber im Normalfall einfach langsam rückwärts zurückgehen. Das gilt für alle diese Tierarten, langsam rückwärts zurückgehen, okay, um sie einerseits nicht zu provozieren und vor allem aber nicht so eine Art Impuls des Nachlaufens aufzulösen, wie es eben eine Beute auslöst, die jetzt also flieht. Richtig. Das heißt also einfach langsam rückwärts zurückgehen. Aber trotzdem, jetzt mal unabhängig davon, ist es also in der Tat so, dass es also das Angriffsrisiko da, also bei Wölfen und bei Luchsen, für den Normalbürger nicht gegeben ist. Es werden ja dann immer wieder Fälle da oder Statistiken bemüht. Von diesen Statistiken, die gibt's von vereinzelt von Verletzungen, Verletzungen, das sind in sehr vielen Fällen eben Jagdunfälle, wo Wölfe oder Bären angeschossen wurden, dann in die Enge getrieben und dann, wenn sie also mit Jäger plus Hundemeute gestellt wurden, dann kann es natürlich logischerweise zu Problemen kommen. Mhm. Oder eben bei futterkonditionierten Bären oder Wölfen, auch das ist in der Tat nicht zu unterschätzen und da sowas lehnen wir auch strikt ab. Also alle Ansätze hier Wölfe zu füttern oder Bären sowieso führen also nach unseren auch von uns hier durchaus unterstützten Managementplänen dazu, dass diese nicht mehr scheuen Tiere dann abgeschossen werden müssen, in der Tat. Wenn sie also den Menschen mit Futter in Verbindung bringen. Mhm. Und diese Thematik gab es jetzt vereinzelt in einem Fall mal in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg. Mhm. Und das sind aber extreme Einzelfälle.
Aber richtig Fütterung durch die, also die haben die richtig gefüttert oder haben die sich am Müll, hat der Wolf sich da am Müll bedient oder der Bär?
Es gibt, also die Fälle in Deutschland sind nicht eindeutig dokumentiert. Mhm. Es gibt in anderen Ländern, wo Wölfe und Bären vorkommen, gibt es eine Tradition, jagdlich auch solche Fütterungen mit Fleisch anzulegen, um alle möglichen Tiere da anzulocken, um sie dann anschließend schießen zu können. Das ist zum Beispiel eine Variante. Und die andere ist eben die, dass in der Tat dort sehr viel Müll und Abfälle eben oft auch in den Dörfern nachts in ungesicherten Mülltonnen vorhanden sind. Und das lockt natürlich tatsächlich solche Arten an und führt dann letztendlich zum schleichenden Prozess der Gewöhnung an den Menschen. Und solche Punkte sehen wir durchaus auch kritisch. Aber vom Grundsatz her gesehen nochmal, ist ja die große Erkenntnis der Wildbiologie und des Wildtiermanagements schon zurückgehend eigentlich bis in die Zeiten der 20er, 30er Jahre in den US-Nationalparks und dann der Wildtiermanagement oder Wildbiologie-Szene, die sich dann zur Wissenschaft entwickelt hat, kamen ja immer letztendlich zu dem Ergebnis, zu dem für die Biologen unter den Wildtiermanagern nicht sehr erfreulichen Ergebnis, dass 90% Sozialarbeit und Psychologie ist und 10% Biologie des Wildtiermanagements. Also in 90% der Zeit beschäftigt man sich hauptsächlich mit dem Menschen und nicht so sehr mit den Tieren. Und das lässt sich auch heute hier durchaus bestätigen. Also 90% des Jobs ist, mit Menschen zu arbeiten und 10% tatsächlich jetzt zu den Tieren da zu arbeiten.
Das ist ein schöner Übergang. Ich wollte nur noch wissen, wie Sie, Herr Obermeier, Ihren Arbeitstag gestalten. Wie lang ist der?
Ganz kurz, ne? Einfache Antwort, den Standardarbeitstag gibt es nicht. Das Spektrum reicht von Projektevaluierungsreise in Ostafrika bis zum Haushaltsplanmanagement hier im Münchner Schreibtisch und alle Varianten dazwischen.
Wie bei allen anderen auch. Ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Oh, das ist immer eine schwierige Frage. Letztendlich wünsche ich mir eigentlich, dass die Naturschutzbewegung als Ganze viel mehr als eine erfolgreiche, dynamische, zukunftsträchtige Bewegung der gesamten Menschheit gesehen wird, was sie letztendlich meiner Meinung nach auch ist und nicht so sehr als Nischenthema von ein paar Insidern.